Radio Prag, Nachrichten.
Die Regierung wird das Defizit öffentlicher Finanzen langsamer senken müssen. Die Spaltung der Tschechoslowakei war notwendig, meint Präsident Klaus. Madeleine Albright öffnet das Aspen-Institut in Prag. Die Regierung wird das Defizit der öffentlichen Finanzen bis 2015 langsam senken müssen, als sie bislang geplant hat. Noch im April rechnete das Kabinett mit einer Reduzierung des Defizits bis 2015 auf 0,9% des Bruttoinlandsproduktes. Aber nun soll das Defizit bis 2015 auf 1,6% des BIP sinken. Das Finanzministerium schätzt, dass in diesem Jahr das Defizit 3,2% des BIP betragen wird. Ursprünglich wurde das Defizit auf nur 3% des BIP geschätzt. Dies geht aus dem Material hervor, mit dem sich das Regierungskabinett am Donnerstag befasste. Das tschechische Finanzministerium hat für dieses sowie das nächste Jahr schlechtere Wirtschaftsprognosen als zuvor veröffentlicht. In diesem Jahr soll das Bruttoinlandsprodukt um 0,5% sinken, nächstes Jahr um 1% wachsen. Dies geht aus einem Material hervor, das die Regierung am Donnerstag diskutierte. Der tschechische Staatspräsident Václav Klaus hat die Teilung der Tschechoslowakei vor 20 Jahren als erforderlich bezeichnet. Die Spaltung der Tschechoslowakei sei, so Klaus, eine schwierige, aber notwendige Aufgabe gewesen. Dieser Schritt habe allen geholfen, so der Staatspräsident. Das schrieb Klaus dem damaligen Premier der slowakischen Teilrepublik Wladimír Meča am Donnerstag zu dessen 70. Geburtstag. Die Slowakei gedächte diese Woche des 20. Jahrestags der Verabschiedung der Deklaration über die Souveränität im slowakischen Parlament, die 1992 die Teilung der Tschechoslowakei gestartet hatte. Das tschechische Außenministerium hat auf den Terroranschlag auf den Bus mit israelischen Touristen in Burgas reagiert. In einer Erklärung des Außenministeriums heißt es, das Ereignis habe uns erneut daran erinnert, dass die Welt trotz einer bestimmten Beruhigung in der letzten Zeit auch weiterhin vom Terrorismus bedroht sei. Die Tschechische Republik verurteilt diese Terrortat und hofft, dass es gelingt, diejenigen, die dahinter stehen, bald zu finden. Außenminister Karel Schwarzenberg erklärte, er sei tief davon erschüttert, dass ein Terroranschlag in Europa verübt wurde. Es sei, so der Außenminister, besonders tragisch, dass es zum Anschlag in Bulgarien kam, das sich, wie bekannt ist, bemühte, seine jüdischen Bürger während des Zweiten Weltkriegs zu schützen. Schwarzenberg brachte sein tiefstes Beileid im Zusammenhang mit dem Anschlag im Staat Israel sowie Bulgarien zu Ausdruck, auf dessen Boden sich der Anschlag abspielte. Die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright hat am Donnerstag in Prag die mitteleuropäische Zweigstelle des Aspen-Instituts eröffnet. Anlässlich der Eröffnung des Instituts wird in Prag eine Konferenz mit dem Titel Krise als Gelegenheit veranstaltet, an der Madeleine Albright als ihren Gast teilnimmt. Das Institut werde sich nicht nur auf Tschechien, sondern auch auf Polen, die Slowakei und Ungarn konzentrieren, sagte Albright. Ihren Worten zufolge soll es ein Zentrum der Diskussion darüber sein, was in Mitteleuropa passiert. Die Entstehung des Prager Aspen-Instituts wurde von Unternehmer Zdeněk Bakala finanziell unterstützt. Zum Abschluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien wolkig bis bedeckt mit Regen. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 20 und 24 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden 13 Grad Celsius erreicht. Das waren die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Hallo und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Heute mit dem folgenden Programm. Viele böhmische Protestanten flüchteten im 18. Jahrhundert in die protestantische Stadt Berlin. Noch heute zeugt davon das böhmische Viertel in Neukölln. Die Flüchtlinge benötigten natürlich auch Seelsorge und so entstand in Berlin-Friedrichstadt die Bethlehemskirche. Sie überlebte den Zweiten Weltkrieg nicht, ein spanischer Künstler hat sie nun aber wieder auferstehen lassen. Hören Sie in unserer Sendereihe Aviso in etwa 10 Minuten mehr über eine ungewöhnliche Aktion. Zunächst aber mehr zu den Aktualitäten in unseren Tagesechos. Es ist amtlich. Auch der Senat hat dem Gesetz zur ersten Direktwahl des Staatspräsidenten durch das Volk seinen Segen gegeben. Bei uns erfahren Sie alle Einzelheiten, die die Wahl des Staatsoberhauptes bestimmen werden. Die Politik und die Polizei. Zurzeit ein heißes Eisen in Tschechien. Nach der Aufhebung der Immunität einiger Abgeordneter klagte der oberste Polizist des Landes, Politiker hätten ihn und seine Beamten versucht, unter Druck zu setzen. Im Gegenzug wurde er vom Premier der politischen Einflussnahme bezichtigt. Am Mittwoch nahm sich Präsident Klaus der Sache an. Alles zur Debatte, wie immer, bei uns. So viel zu unseren Themen des Tages. Mein Name ist Marco Zimmermann und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie dran! Noch vor den Sommerferien hat das tschechische Parlament die Regeln für die erste Direktwahl des Staatspräsidenten verabschiedet. Am Mittwoch stimmte der Senat dem entsprechenden Gesetz nun in der Form zu, wie es vom Abgeordnetenhaus verfasst wurde. Jedoch nur mit knirschenden Zähnen. Mehr über die Regeln zur Direktwahl nun von Till Janzer.
Das tschechische Parlament stand unter Zeitdruck. Denn einige Kandidaten zur Direktwahl des Staatspräsidenten stehen bereits fest. Sie müssen nun so langsam beginnen, Geld für ihre Kandidatur zu sammeln. Aber erst das Gesetz, das am Mittwoch nach dem Abgeordnetenhaus auch der Senat verabschiedet hat, legt die Rahmenbedingungen fest. Geregelt ist, dass die Kandidaten umgerechnet maximal 2 Millionen Euro für ihre Kampagne ausgeben dürfen. 1,6 Millionen in der Hauptkampagne zur ersten Wahlrunde und die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen dürfen dann noch einmal 400.000 Euro vor der Stichwahl in der zweiten Runde einsetzen. Marek Benda ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Bürgerdemokraten im Abgeordnetenhaus.
Vorgeschrieben ist die Einrichtung eines 3- bis 5-köpfigen Wahlstabs, der für die Finanzierung verantwortlich ist. Einnahmen müssen sofort online veröffentlicht werden und nach der Wahl auch die Ausgaben. Die Spenden sind von der Schenkungssteuer ausgenommen, aber was davon übrig bleibt, fällt nicht den Kandidaten zu, sondern muss wohltätigen Zwecken zugeführt werden.
Zum Beispiel Przemysl Sobotka, der 68-jährige Senator, zieht für die Bürgerdemokraten in den Ring. Von seiner Partei erhält er umgerechnet 600.000 Euro, den Rest muss er durch Spenden hereinholen. Die Sendezeiten in den öffentlich-rechtlichen Medien sind dabei kostenlos, regelt das Gesetz. Doch alle öffentlichen Auftritte, Plakate und weiteres gehen auf seine Rechnung. Damit keine Verzögerungen entstehen, hat der Senat nun das komplette Gesetz ohne Änderung durchgewinkt. Denn die Amtszeit von Václav Klaus endet Anfang kommenden Jahres. Die Direktwahl seines Nachfolgers muss zwischen dem 11. Januar und dem 2. Februar 2013 stattfinden. Die Senatoren kritisieren jedoch einige Regelungen. So müssen alle Kandidaten ihre komplette Buchführung innerhalb von 60 Tagen nach der Wahl offenlegen. Bei Verstößen entscheidet ein Gericht. Es kann anordnen, dass ein Kandidat bis zum 1,5-fachen des Betrags, der das Limit überschritten hat, in die Staatskasse einzahlen muss. Die Buchführung kontrollieren sollen indes die Senatoren. Alena Gajduschkova von den oppositionellen Sozialdemokraten.
Die Kontrolle fällt dem Mandats- und Immunitätsausschuss des Senates zu. Er ist aber überhaupt nicht dafür ausgestattet, mehrere tausend Rechnungen zu kontrollieren, also die gesamte Abrechnung aller Kandidaten. Bereits jetzt sind es 6 bis 7 Kandidaten.
Im Herbst dürfte darüber noch Gesprächsbedarf zwischen Abgeordneten und Senatoren bestehen, und zwar parteiübergreifend, da Opposition und Regierung bei der Direktwahl einmal an einem Strang ziehen. Vielleicht werden dann nachträglich Passagen aus dem Gesetz über die Präsidentenwahl verändert. Doch eine Unbekannte ist Amtsinhaber Václav Klaus, der das Gesetz noch unterschreiben muss. Er hat sich vehement gegen die Direktwahl ausgesprochen und will die bisherige Prozedur erhalten. Dabei bestimmt ein Wahlgremium aus den Mitgliedern beider Parlamentskammern den Staatspräsidenten. Und Václav Klaus hat sich bereits das eine oder andere Mal geweigert, neue Rechtsnormen gegenzuzeichnen.
Till Janzer mit den Einzelheiten zur kommenden ersten Direktwahl des Präsidenten. Wir bleiben auch in unserem nächsten Beitrag in der Politik. An diesem Wochenende tritt die Mehrzahl der tschechischen Politiker ihren Jahresurlaub an. Damit endet vorerst wohl auch das ganze Sommertheater, das sich in den letzten Tagen rund um die Person des Polizeipräsidenten Petr Lessy abgespielt hat. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu einem teuren Kauf von Militärflugzeugen hatte Finanzminister Miroslav Kalousek mehrfach mit Lessy telefoniert, was letztlich zu einer offenen Auseinandersetzung der beiden Akteure führte. Für sein Verhalten wurde Lessy daraufhin von Premier Petr Nečas kritisiert, während sich Präsident Václav Klaus demonstrativ hinter den Polizeichef stellte. Lothar Martin fasst zusammen.
Nach den Telefonaten zwischen Kalousek und Lessy hatte der oberste tschechische Polizeibeamte den Finanzminister beschuldigt, er habe Ermittler mit Telefonanrufen einschüchtern wollen. Und zwar bei den Ermittlungen gegen Ex-Verteidigungsministerin Blaster Pakanova, der vorgeworfen wird, im Jahr 2009 4 Flugzeuge für die tschechische Armee zu überteuerten Preisen gekauft zu haben. In einer Klärung forderte Lessi zudem seine Untergebenen auf, dem Einfluss von öffentlich bekannten und einflussreichen Personen nicht zu unterliegen. Das wiederum brachte ihm die Schelte von Premier Petr Nečas ein.
Der Polizeipräsident muss sich entscheiden, ob er der Polizeipräsident eines unabhängigen, unparteiischen und unpolitischen Korps ist oder ob er weiter den Weg eines politischen Aktivisten einschlagen will. Da er diesen Weg bereits beschritten hat, bewegt er sich im Grenzbereich, was mit dem Verhalten eines Polizeipräsidenten unvereinbar ist.
Eine klare Kampfansage an Lessi also. Was Nečas damit gemeint haben könnte, erläutert der Politikexperte der Tageszeitung Lidové noviny Daniel Kaiser.
Lessi hat zu Beginn des Jahres eine ganz wichtige Sache durchgeführt. Er hat die Direktive abgeschafft, wonach Kriminalbeamte ihren Vorgesetzten mitteilen müssen, wenn sie in einem schwerwiegenden Fall ermitteln. Aufgrund dieser Mitteilungspflicht sind sehr wahrscheinlich in der Vergangenheit die Ermittlungen in einigen Fällen eingestellt worden.
Lessi selbst hat den Vorwurf von Nečas, politisch aktiv zu sein, kategorisch zurückgewiesen. Er habe sich nur schützend vor seine Polizisten und ihre Arbeit gestellt, die zu Unrecht kritisiert würden. Das, so Lessi, würden auch Tausende von Bürgern zu sehen, die ihm in Telefonaten per SMS und E-Mail ihre Unterstützung ausgedrückt hätten. Gegenüber dem tschechischen Rundfunk äußerte Lessi dann auch vielsagend:
Die Polizisten, aber auch die Öffentlichkeit sind entrüstet darüber, wie über die tschechische Polizei gesprochen wurde. Schließlich handelt es sich um die staatliche Polizei, also die aller Bürger des Landes. Nicht von ungefähr lautet unser Motto: helfen und schützen und nicht helfen und dienen.
Am Mittwoch hat sich zudem Staatspräsident Václav Klaus hinter Lessi und die Arbeit der Polizei gestellt. Die direkten und indirekten Angriffe auf die Polizei und ihren Präsidenten müssten aufhören, erklärte Klaus bei einer Pressekonferenz nach dem Treffen. Die Spannungen zwischen mehreren Regierungspolitikern und den Polizeipräsidenten hatten dann auch wieder die Opposition aus der Reserve gelockt. Vor allem die Sozialdemokraten kritisierten das Verhalten der Regierung. Vor diesem Hintergrund initiierten sie ein erneutes Misstrauensvotum gegen das Nečas-Kabinett. Doch es scheiterte wie die drei vorherigen in dieser Legislaturperiode. Nach einer hitzigen, siebenstündigen Debatte stimmten nur 89 Abgeordnete für den Misstrauensantrag der Sozialdemokraten. Für einen Erfolg wären 101 Stimmen nötig gewesen.
Ein Bericht von Lothar Martin. Das war's für heute von unseren Tagesechos. Sie hören weiterhin Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. In unserer Sendereihe Aviso – Kultur grenzenlos bringen wir Ihnen heute einmal ein außergewöhnliches Projekt näher. Die ursprüngliche Bethlehemskirche in Berlin wurde 1737 gebaut. Ihr Name geht auf die bekannte Bethlehemskapelle in Prag zurück. Errichtet wurde sie für die protestantischen Flüchtlinge aus Böhmen, die sich unter Friedrich Wilhelm I. in der Berliner Friedrichstadt ansiedelten. Lange Zeit war sie das Zentrum der tschechischen Gemeinde Berlins, bis der Rundbau 1943 einem Luftangriff zum Opfer fiel. 1963 wurde die Ruine gesprengt. Nur eine Glocke wurde in das böhmische Viertel nach Rixdorf in Berlin-Neukölln gebracht. Nun hat sich der spanische Installationskünstler Juan Garazay-Bal dem vergessenen Sakralbau angenommen und die Kirche in einer Stahlkonstruktion auf dem Bethlehemskirchplatz in Berlin-Mitte nachgebaut. Garazay-Bal ist bekannt für seine künstlerischen Nachbauten und seine akribischen Recherchen. Für die Installation der Bethlehemskirche war er sogar in Tschechien unterwegs, auf den Spuren der böhmischen Brüder. Mit dem Konzeptkünstler sprach Wiebke Hörmann.
Aviso. Tschechische Kultur grenzenlos.
Herr Garazay-Bal, die Bethlehemskirche ist 1943 bei einem Luftangriff zerstört worden. Warum haben Sie sich die Mühe gemacht und sie 1:1 nachgebaut in einem Stahlkonstrukt?
Ich denke, dass diese Kirche, die hat eine so schöne und großzügige Geschichte. Darum habe ich diese Kunstinstallation, diese Skulptur gemacht, um das zu demonstrieren. Und ich will das mit den Leuten teilen, nicht nur mit den Leuten, die könnten die Geschichte, die sind nur wenige Leute.
Die Installation ruht auf 21 Stahlsäulen und 8 Rundbögen. 60 Tonnen ungefähr wiegt das ganze Konstrukt und ist mit 400 Meter LED-Röhren ausgestattet. Wie lange wird es denn noch in Berlin zu sehen sein?
Das werden wir jetzt ansehen. Normalerweise war es eine Installation für 4 Monate bis zum Ende September. Und jetzt es gibt verschiedene Gruppen, die wollen die Skulptur länger zu bleiben. Das ist eigentlich möglich. Die sollen es studieren.
Wie lange haben Sie gebraucht von der Planung bis zur Realisierung des Projektes?
Die ersten 4 Jahre war ich nur machen meine Skizze und vorbereitende Arbeiten. Ich habe in alle die Archive die Material gesucht und sogar habe ich eine Ausstellung in Docs Contemporary Art Center in Prag gemacht im Januar 2011, um das zu zeigen, alle die vorbereitete Arbeit. Und gleichzeitig, es gibt einen Prozess auch mit die Bürgermeister und die verschiedenen Autoritäten in Berlin, um das Projekt möglich machen. Und alle das zusammen macht 5 Jahre.
Waren Sie denn auch in Tschechien für Ihre Recherchen?
Ja, ich war in Prag und ich war auch in Ustin ad Orlici. Ich war in verschiedenen Plätzen, wo die Wanderer haben in die 18. Jahrhundert gegangen. Und ich habe in Prag auch viel studiert von Nikolai Kirche und die Bethlehems Kapelle. Die liegt im Zentrum von Prag.
Sie sind ja gebürtiger Spanier. Was hat Sie denn persönlich an einem Deutschprojekt oder einem deutsch-tschechischen Projekt interessiert?
Ich bin jetzt, denke ich, seit langem ein europäischer Künstler. Ich habe meine Arbeit in verschiedenen Städten gemacht und ich bin interessiert in Geschichte, in schöne Geschichte, schöne Plätze.
Sie haben ja dieses Stahlkonstrukt auf die Beine gestellt. Wie wünschen Sie sich denn, dass die Besucher damit umgehen? Normalerweise hat man ja irgendwie eine Idee oder man wünscht sich irgendwie, wie die Öffentlichkeit damit umgeht. Was wünschen Sie sich?
Okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt das Möglichkeit, dass es, ich arbeite immer für bestimmte Momente. Wenn diese Momente sind wirklich sehr, sehr besonders und sehr speziell. So, und jetzt denke ich, dass es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine von ihnen ist, dass es bleibt da. Die anderen sind, dass es geht zu einer Fundation für Skulptur und es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Gab es denn schon konkrete Reaktionen von deutscher oder tschechischer Seite? Gab es da schon Leute, die Sie angesprochen haben oder sich geäußert haben dazu?
Die Reaktionen sind unglaublich, ab Anfangs, von beide. Deutsche, tschechische, spanische. Es war die Bilder von diesem Tag in Zeitungen von der ganzen Welt, in den United States, Südamerika, Russia, so. Das ist von dem Standort die Journalisten und persönlich habe ich so viel bekommen, wenn wir waren da für die Vernissage, die 26. Juni. Es war absolut unglaublich, wie die Leute hat geweint und ich auch. Ne? Es war absolut eine Erinnerung, das ist 100% positiv. Ne?
In Ihrer Reihe Memoria Urbana rekonstruieren Sie ja verschiedene Bauten. Welches Werk ist denn als nächstes dran nach der Böhmischen Kirche?
Ich gehe jetzt in Chicago im September und fange ich an mit einem Projekt. Und im Dezember 2013 werde ich in Miami ein Theater wieder aufbauen für die Miami Art Basel Show. So. Auch mache ich verschiedene Ausstellungen in Museen. Im Januar mache ich eine Ausstellung in Valencia, die Contemporary Art Center.
Das wäre schon von meiner Seite.
Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen.
Die Installation in Berlin-Mitte ist noch bis Ende September zu sehen. Am besten wirkt die Lichtskulptur natürlich bei Nacht. Die böhmischen Brüder und ihre Geschichte sind an diesem Samstag auch Thema in unserem Geschichtskapitel. Dort können Sie alles über diese protestantische Glaubensrichtung aus den böhmischen Ländern erfahren. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Sollte Ihnen die Wartezeit bis zum nächsten Mal zu lang werden, besuchen Sie doch einfach unsere Webseite www.radio.cz/de. Dort finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Auch auf Facebook finden Sie unsere Rubriken und wenn Sie unterwegs Lust auf Radio Prag haben, einfach die kostenlose App des Tschechischen Rundfunks auf Ihren mobilen Geräten installieren und wir sind immer dabei. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon war für Sie Marco Zimmermann. Auf Wiederhören, bis zu unserer nächsten Sendung.